Heute zum Thema Obstipation aus kinderinternistischer, kinderärztlicher Sicht. Ein Thema, das aus vielen Gründen eigentlich ein besonderes Thema ist. Erstens, weil es häufig ist. Ich habe keine besonderen Zahlen zur Inzidenz gefunden, aber ich denke, dass mehr oder weniger jedes Kind irgendwann im Leben eine mehr oder weniger lange Episode von Obstipation durchmacht, meist selbstlimitierend, gelegentlich therapiepflichtig und manchmal auch schwer. Es ist aber auch ein Thema, das zwischen den Disziplinen aufgesplittet ist. Wir haben die Allgemeinmediziner, die oftmals oder gelegentlich Therapiekonzepte von Erwachsenen ins Kindesalter übernehmen. Wir haben die kinderinternistische Sicht, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, die aber auch nicht ganz einheitlich ist und wo es auch immer wieder Unsicherheiten gibt. Wir haben die kinderchirurgische Sicht, die du präsentieren wirst, und natürlich die kinderpsychologische, kinderpsychotherapeutische Sicht. Und das sind sehr unterschiedliche Therapieansätze, die da zur Anwendung kommen. Im Wesentlichen werde ich mich auf dieses Konsensuspapier berufen, das insofern sehr bemerkenswert ist. Es enthält Empfehlungen der zwei Fachgesellschaften aus Europa und Nordamerika. Es ist aber nicht einfach ein Konsensuspapier, wo Autoren eine Richtlinie abgeben. Es ist ein Konsensuspapier, wo man 9 Fragen gestellt hat zum Thema und dann die Literatur gesichtet, bewertet hat zu diesen Fragen und in letzter Konsequenz diese Fragen auch beantwortet hat. Und es kommt dabei ein recht schlüssiges Bild zustande, was braucht man in der Diagnostik der Obstipation, was braucht man in der Therapie, und wie kann man vorgehen. Ich möchte das vorstellen und auch vielleicht ein bisschen ergänzen. Die erste Frage, die man sich gestellt hat, war, wie definieren wir denn die funktionelle Obstipation eigentlich im Kindesalter? Das sind die ROM-3-Kriterien, die wahrscheinlich allgemein bekannt sind, die aber auch relativ streng formuliert sind. Zuerst in absence of organic pathology, also organische Gründe müssen natürlich ausgeschlossen werden, bevor wir von funktioneller Obstipation überhaupt sprechen können. Und dann werden 2 Gruppen definiert, nämlich Kinder unter 4 Jahre und Kinder über 4 Jahre. Und die Kriterien, die sich da finden, sind relativ scharf formuliert, wenn man das durchgeht. Es müssen bei den kleineren Kindern mindestens 2 Kriterien für einen Monat erfüllt sind, und das sind weniger als 2 Defekationen pro Woche. Mindestens eine Episode von Inkontinenz pro Woche. Und die anderen Kriterien vielleicht etwas weicher formuliert, mit exzessiver Stuhlzurückhaltung, schmerzhaften Darmbewegungen. Aber beachten Sie vor allem den letzten Punkt, large diameter stools that may obstruct the toilet. Das ist natürlich schon sehr heftig formuliert und auch gemeint. Also das sind wirklich groß voluminöse Stühle, die mit der banalen Obstipation dann eigentlich schon weniger zu tun haben. Also wir sprechen hier schon von durchaus beträchtlichen Fällen, und das über einen größeren Zeitraum, nämlich über einen Monat beziehungsweise über 2 Monate bei den größeren Kindern. So definiert man in diesen Fachgesellschaften die funktionelle Obstipation. Nun, grundsätzlich ist Obstipation eine funktionelle Darmstörung. Es ist keine eigenständige Erkrankung, es ist ein Symptom, das auf sehr viele unterschiedliche Ursachen zurückgeführt werden kann und den man natürlich auf den Grund geben muss. Grundsätzlich, glaube ich, können wir festmachen, dass es keine Norm gibt, wie oft man Stuhl haben soll als Kind oder wie der beschaffen sein soll. Entscheidend ist, glaube ich, dass es keine Beschwerden gibt beim Kind, dass keine Schmerzen sind, kein Zurückhalten und natürlich auch keine Inkontinenz. Man sollte sich nicht zu sehr daran festmachen, dass das jeden Tag und möglichst regelmäßig sein soll. Und typische Zeichen sind auch das in Anlehnung an die ROM-Kriterien, eine Frequenz von weniger als 3-mal pro Woche oder natürlich die Schmerzen beim Stuhlgang. Symptome sind uns allen bekannt. Das sind die Bauchschmerzen, der harte Stuhl, der seltene Stuhlgang, großer Bauch, unter Umständen durch die Dehnung der Sphinktermuskulatur, der unwillkürliche Stuhlabgang, Stuhlschmieren. Einrisse am Sphinkter mit Blutauflagerungen können sein, aber es verliert sich manchmal auch der Stuhldrang. Ein wichtiger Punkt, der manchmal übersehen wird, ist die Enuresis, die damit in Zusammenhang stehen kann. Ich möchte es deshalb betonen, weil man in der Betreuung der Enuresis-Kinder selbstverständlich immer auch nach der Stuhlfrequenz und Stuhlbeschaffenheit fragen sollte. Es gibt ja durchaus Zusammenhänge aus verschiedensten Gründen. Und natürlich die schmerzhafte Defekation als sozusagen Leitsymptom oder natürlich größte Belastung für die Kinder. Wichtig ist wahrscheinlich die zweite Frage, was für Alarmzeichen gibt es denn? Wenn ein Kind mit Verstopfung kommt, worauf müssen Sie achten? Welche Grunderkrankungen können vorliegen? Das ist die zweite Frage, die den Experten gestellt wurde, und hier findet sich zunächst einmal eine Liste von möglichen Grunderkrankungen, an die man denken könnte oder nach denen man suchen kann. Das ist die Zöliakie, die oben genannt ist, Schilddrüsenerkrankungen, diverse Medikamente, teilweise seltene Sachen wie Botulismus, teilweise ungewöhnliche Dinge wie Fehlbildungen, und darauf sollte man natürlich achten. Aber welche wahren Symptome sind es denn nun, die uns daran denken lassen sollen? Und das hat sich hier gefunden, also Verstopfung, die extrem früh im Leben beginnt, unter dem ersten Lebensmonat, gilt als ein klassisches Alarmsymptom. Wenn die, und der zweite Punkt ist eigentlich ein sehr leicht erfragbarer bzw. Erhebbarer, wenn die erste Mekoniumpassage mehr als 48 Stunden gedauert hat. Auch das ein Hinweis, dass da möglicherweise in der Innovation was nicht ganz in Ordnung ist. Familiengeschichte von Morbus Hirschsprung, HD4-Hirschsprung-Disease, bandförmige Stühle, Blut am Stuhl, wenn keine Fissuren da sind. Auch das ein Alarmsignal natürlich. Allgemein Symptome wie Fieber, natürlich Erbrechen, galliges Erbrechen, Schilddrüsenauffälligkeiten, allgemein Symptome, die in diese Richtung abzielen. Und man kann das nachlesen in dem Paper und es ist auch wirklich zu empfehlen, das durchzuschauen. Sakralgrübchen, Narben, selbstverständlich, das sind Zeichen, die auf eine andere Ursache als auf die übliche funktionelle Obstipation schließen lassen. Funktionelle Ursachen haben natürlich einen Grund in der Entwicklung des Kindes. Oft ist der Stuhl schmerzhaft aufgrund irgendeiner Erkrankung, weil weniger getrunken wird und die Stuhlproduktion halt als schmerzhaft erlebt wird vom Kind. Dieses schmerzhafte Erlebnis führt dazu, dass der Stuhl zurückgehalten wird, wodurch er natürlich weiter eindickt, wieder härter wird und bei der nächsten Stuhlproduktion wieder für Schmerzen führt. Ein Kreislauf, den man in der Regel dadurch durchbrechen kann, indem man den Stuhl möglichst weich hält. Organische Ursachen sind möglich, aber sind selten und auch das sollten wir uns natürlich vor Augen führen. Hauptsächlich sind es funktionelle Ursachen, die natürlich auch ins Psychogene gehen. Natürlich gibt es den Zusammenhang mit dem Sauberkeitstraining. Sauberkeitstraining ist ein beachtlicher Entwicklungsschritt. Sie müssen sich das vorstellen aus der Perspektive des 3- oder 4-Jährigen. Ein Bestandteil des eigenen Körpers verlässt den Körper und verschwindet in der Toilette und ist weg. Das ängstigt die Kinder natürlich und gerade wenn die Eltern damit nicht gut umgehen können, kann das diese Entwicklung des Sauberwerdens irritieren, klarerweise. Und natürlich ist oft auch ein Machtkampf dahinter. Es gibt für Kinder wenig Möglichkeiten, so bedingungslos Aufmerksamkeit zu bekommen, wie mit Essen oder mit Stuhlgang. Und den Stuhl zurückhalten, die Familien konzentrieren sich oft in ihrer ganzen Aufmerksamkeit nur noch auf dieses Thema. Und das ist natürlich, gerade wenn die familiäre Situation problematisch ist, Stichwort Scheidung, Stichwort Geschwisterkind kommt auf die Welt, durchaus häufig. Und das dürfen wir aber nicht übersehen, dass es hier diese Zusammenhänge gibt und wo wir die Kinder unterstützen sollen oder ihnen geeignete Stellen zuweisen sollen, um das in Gang zu bringen. Denn Irritationen dieser Entwicklung können problematisch sein und unter Umständen sehr lange nachwirken bei den Kindern. Ziel ist es, dass sie lernen, den Stuhl aktiv zu kontrollieren, aktiv herzugeben in dieser Entwicklungsphase. Weitere Diagnostik, das ist ein spannender Punkt. Was brauchen wir eigentlich zur Diagnostik? Anamnese natürlich, das haben wir gesagt, Status natürlich, sonst können wir ja nicht feststellen, ob irgendwelche Veränderungen vorliegen. Und dann hat man alle anderen Maßnahmen in diesem Positionspapier erhoben, die Literatur bewertet und klare Aussagen getroffen. Die digitale rektale Untersuchung zur Ermittlung des Sphinktertonus wird nicht empfohlen. Diese Information ist höchst relativ und bringt für die weitere Betreuung wenig. Röntgen, Abdomen leer, wird nicht empfohlen, weil es keinerlei Evidenz dafür gibt. Ebenso Transitstudien ab Magen-Darm-Passagen, die nicht notwendig sind. Der letzte Punkt ist vielleicht der spannendste. Es wird auch der Ultraschall, der transabdominale rektale Ultraschall, nicht empfohlen, aus verschiedenen Gründen. Vor allem, weil es kaum Evidenz dafür gibt, was es aussagt. Zum einen ist der Absolutwert sehr zu hinterfragen. Eine Rektumbreite von 3,5 cm hat bei einem 2-Jährigen ein völlig anderes Gewicht als bei einem 12-Jährigen. Das heißt, wenn man schon misst, muss man natürlich den Beckendiameter mitmessen und eine Ratio bilden. Der isolierte Wert eines Rektumdurchmessers hat sehr bedingte Aussagekraft, wurde festgestellt. In der Regel ist ausreichend also Anamnesestatus. Wenn man den Rektumdurchmesser misst, muss einem klar sein, er darf nicht isoliert gemessen werden, man muss ihn in Zusammenhang mit dem Beckendiameter setzen und zur Verlaufskontrolle kaum bzw. nicht zu empfehlen, weil es überhaupt keine Daten dazu gibt. Ob es tatsächlich so ist, dass man damit die Therapie steuern kann oder ob es nur so ist, dass es davon abhängt, wann die letzte große Stuhlmasse produziert wurde oder nicht, ist völlig unklar. Also es hat eingeschränkte Bedeutung und das ist aus dem St. Anna Kinderspital das Basisdiagnostikformular Obstipation, wo man sich auch genau darauf beruft und ich finde das eigentlich sehr gut. Sorgfältige Anamnese, klinische Untersuchung, neurologische Untersuchung natürlich ist in der Regel ausreichend zur Diagnose einer funktionellen Obstipation. In weiterer Folge, wenn es Unsicherheiten gibt, wenn es Unklarheiten gibt, natürlich Sonographie, natürlich Schilddrüsenwerte etc. etc. Aber für die primäre und häufige Form der Obstipation sollte das ausreichend sein. mit Anamnese und Status. Weitere Diagnostik. Man hat in der Frage 4 dann bewertet, was ist noch zu empfehlen? Soll man auf Kuhmilchallergie testen? Nein, auch das wird nicht angeraten. Allenfalls eine 2- bis 4-wöchige Karenz von Kuhmilch kann man ausprobieren, ob es darauf besser wird. Das wird zumindest, Sie sehen, nicht ganz einstimmig, aber zumindest angeraten. Es wird nicht empfohlen Routinelabor, es wird nicht empfohlen ARM, also anorektale Manometrie zur Testung, um diesen rektoralen inhibitorischen Reflux zu testen, dieser Reflex festzustellen. Dieser Reflex gilt, wenn er vorhanden ist, als Ausschluss des Morbus Hirschsprung, gilt allerdings auch als fehlerbehaftet, die Messung. Also das sollte nicht allzu verlässlich sein, zumindest nach diesem Paper. Wenn man an Hirschsprung denkt, ganz klar, rektale Biopsie als Goldstandard, überhaupt keine Frage, hat lauter Neuner bekommen, also alle waren dafür, dass das stimmt. Baryon-Einläufe sind hier nicht zu empfehlen aufgrund dieses Konsensuspapiers. Das geht weiter. Manometrie kann dann notwendig sein, wenn man chirurgische Interventionen denkt, wobei das als sehr selten klassifiziert wird, wenn man es nachliest. Magnetresonanz der Wirbelsäule ist nicht zu empfehlen und die Full-Thickness-Colonic-Biopsies werden hier auch nicht angeraten und auch scintigraphische Studien werden eigentlich sehr einstimmig abgelehnt. Also man sieht, dass die Basisdiagnostik, und wir sprechen natürlich von Basisdiagnostik, eigentlich sehr einfach ist, die man benötigt dafür. Frage 6 ist auch sehr spannend, das ist die non-pharmakologische Therapie, also das, was wir immer raten, faserreiche Kost, viel trinken, Sport und so weiter. Es gibt keinerlei Beleg dafür, dass das irgendwas bringt bei Kindern. Also die ganzen Optifiber und so weiter haben sehr geringe Evidenz, dass sie nützen. Viel trinken, Flüssigkeitszufuhr ebenso wenig. Und auch Sport ist nicht irgendwo nachgewiesen, dass es was bringt. Also diese unterstützenden Maßnahmen, auf die sich die Familien aber oft sehr fokussieren und sehr konzentrieren und dann penibel darauf achten, dass möglichst viel getrunken wird, womöglich mit Zucker, das hat keinerlei Evidenz. Präbiotika, Probiotika genauso wenig. Also mit der non-pharmakologischen Therapie gibt es wenig Anhaltspunkte. Alternativmedizinische Maßnahmen, gar keine Evidenz vorhanden, also auch das nicht angeraten. Verhaltenstherapie, Biofeedback wird hier nicht empfohlen, aber sehr wohl Mental Health Provider, also die Überweisung zum Kinderpsychologen gegebenenfalls, wenn es diese Risikofaktoren in der Anamnese gibt, durchaus. Womit wir bei der pharmakologischen Therapie sind, auch das aus diesem Paper entnommen, es finden sich im Prinzip 2 bzw. 3 Substanzen, die man hier hervorgreift, das ist die Lactulose natürlich. Lactulose vor allem im ersten, zweiten Lebensjahr zu empfehlen, weil da die natürliche Aktivität im Darm des Enzyms niedrig ist. Da hat man die besten Erfolgserlebnisse, wenn man Lactulose gibt. Zudem ist ja Makrogol erst ab dem 2. Lebensjahr zugelassen. Also in dieser Phase 0 bis 2 ist man mit Milchzucker ganz gut unterwegs. Beachten Sie bitte bei PEC, und das kommt dann gleich noch einmal bei Makrogol, die Dosisempfehlungen. Das handelt sich hier bei Polyethylenglykol magistrale dazu rezeptieren, um 0,2 bis 0,8 Kilogramm pro Kilo und Tag, also rund 0,5 pro Kilo und Tag. Das ist die empfohlene Dosis von Polyethylenglykol. Es gibt keine Evidenz, dass Hochdosistherapien, die einen flüssigen Stuhl bewirken, irgendeinen Sinn haben. Beeinträchtigen aber die Kinder im Alltag außerordentlich. Wir sehen Kinder, die den Kindergarten nicht besuchen können, weil sie einfach ausrinnen. Wir sehen Kinder, die Elektrolytverschiebungen haben, weil sie viel verlieren, trotz der Salzbeigaben. Und der Therapieerfolg von Hochdosismedikationen ist nirgends belegt. Also ich denke, dass man sich durchaus auf diese empfohlenen Dosisangaben zurückziehen kann. Nicht bei Fecal Disinfection, also wenn wirklich Stuhlinfektion da ist, dann kann man über 6 Tage, wie hier steht, höher dosiert vorgehen, um das zu lösen, aber nicht als Dauertherapie. Entspricht übrigens dem Makrogol und dem Makrogol auch in der Fachinformation oder in der Zulassung. Wie kommt man an Makrogol heran? Polyethylenglykol kann man magistraliter aufschreiben, das ist klar. Makrogol gibt es kassenfrei nur als Molaxole bzw. Lactogol ist das zweite Präparat. Das wird von der Kasse bezahlt. Zusammensetzung ist Makrogol plus diverseste Elektrolyte. Das ist das übliche Pulver und es findet sich der Beisatz im Beipacktext nicht für Kinder unter 12 Jahren empfohlen. Das ist nicht begründbar, weil es genau dieselbe Zusammensetzung ist wie das Mobicol Junior, nur doppelt so viel drinnen. Also warum man hier das in den Beipack reingenommen hat, ist nicht nachvollziehbar, beziehungsweise ist das ein sehr, sehr sicherer Off-Label-Use. Das kann man durchaus machen, aber auch hier bitte die Dosis zu beachten. Erwachsene 1 bis 3 Beutel täglich. Das kann man auf Kinder natürlich umlegen und runterrechnen, aber auch das zeigt an, dass man keine allzu hochdosierten Therapien brauchen wird. Movicol, das zweite Präparat, nicht kassenfrei, aber auch nicht allzu teuer. Idente Zusammensetzung eigentlich, auch hier die 13,8 Gramm Makrogol enthalten im Pulver plus der diversesten Salze. Auch hier der Hinweis, der sich rechts findet, nicht für Kinder unter, rechts unten findet, Kinder unter 12 Jahren Anwendung wird nicht empfohlen. Und wenn Sie aufs Movicol Junior schauen, dann werden Sie feststellen, dass genau dieselbe Zusammensetzung da ist, nur aufs Doppelte verdünnt. Also warum man das unter 12 Jahren nicht anwenden kann oder soll, entzieht sich meiner Kenntnis und ist einer der sichersten Off-Label-Gebrauchs, die es gibt. Ab dem zweiten Lebensjahr kann man das durchaus, denke ich, anwenden. Pharmakologische Therapie, auch die wird bewertet. Polyethylenglykol wird als First-Line-Therapie empfohlen mit einer Starting-Dose von 0,4 pro Kilo pro Tag. Also auch hier hält man sich an diese 0,5 circa, die man pro Tag anwendet. Entscheidend natürlich, dass ein Therapieerfolg eintritt. Der Stuhl sollte selbstverständlich weich sein. Nicht flüssig, nicht fest, aber weich. Und das kann man damit eigentlich ganz gut erreichen. Die zusätzliche Verwendung von Einläufen zur Dauertherapie von Polyethylenglykol wird nicht empfohlen. Klar, rektale Manipulationen sind in jedem Fall kontraproduktiv und sollten vermieden werden. Lactulose als First-Line-Treatment ist dann zu empfehlen, wenn das Polyethylenglykol nicht verwendet werden kann, betrifft, wie gesagt, die ersten beiden Lebensjahre, wo die Zulassung noch nicht da ist und wo aber auch der Therapieerfolg eigentlich ganz gut zu erwarten sein wird bei der Lactulose. Alle anderen Dinge, Magnesium, Mineralöle, Laxantien und so weiter, kann man dazugeben oder auch nicht. Aber es gibt keine wesentlichen Vorteile dafür, denn wir haben letztlich ein wirksames Medikament. Die Therapie sollte auch lange aufrechterhalten werden. Mindestens 2 Monate steht hier. Natürlich, die Kinder haben den Stuhlgang als schmerzhaft erlebt, halten deshalb zurück und bis sie das umlernen, bis sie die Erfahrung machen, es tut nicht weh und man muss nicht zurückhalten, das dauert eben eine Zeit. Mindestens 2 Monate steht da, aber wichtiger ist der Folgesatz. Die Beschwerden sollten für 1 Monat verschwunden sein. Er sollte 1 Monat lang beschwerdefrei sein, bevor man reduziert. Und das ist das nächste, Treatment should be decreased gradually. Man soll langsam reduzieren, sobald er beschwerdefrei ist. Das ist eine Behandlung, die über Monate geht, die nicht allzu hoch dosiert werden muss und die in einem sehr großen Teil der Fälle gut funktioniert. Vorsicht natürlich mit Toiletttraining, das sollte natürlich nicht interferieren, dass man da womöglich das Sauberkeitstraining durch flüssige Stühle konterkariert. Als Frage 8 hat man eigentlich neue Therapien evaluiert. Das betrifft uns weniger. Hier geht es um Präparate, die in der Erwachsenenmedizin zugelassen sind, für die es keine Zulassungen, keine Erfahrungen und im Wesentlichen auch keine Notwendigkeit im Kindesalter gibt. Antigrade Einläufe werden nicht empfohlen und Nervenstimulationen eigentlich ziemlich einstimmig auch nicht. Prognose, was können wir erwarten? Die Botschaft ist schlicht, es gibt wenig Faktoren, die uns die Prognose vorhersagen können. Wir haben wenige Evidenz, ob demografische Faktoren, Dauer der Obstipation und so weiter, etwas darüber aussagen. Ich denke, dass es hauptsächlich davon abhängen wird, wie wir therapieren, wie konsequent die Therapie durchführbar ist und wie exakt das Follow-up auch ist natürlich. Hier noch ein Satz zur Prognose und Sie dürfen nicht übersehen, das sind die Fälle, die diesen ROM-Kriterien entsprechen. Das sind die schweren Fälle, die tatsächlich über 1 Monat, 2-mal in der Woche Stuhl haben und. Und auch da werden 50% einfach gut mit dieser Therapie. Ein weiterer Großteil zumindest tolerabel und es ist ein geringer Prozentsatz, der halt tatsächlich intractable ist auf diese Art und Weise. Fassen wir es zusammen. Verstopfung, Obstipation, ein sehr häufiges Problem in unserer Praxis. Wie gesagt, wir sehen es oft und wahrscheinlich hat mehr oder weniger jedes Kind eine mehr oder weniger lange Phase von Verstopfung. In der Regel zur Diagnostik, Anamnese und Status ausreichend. Wird von allen Seiten empfohlen und trifft auch zu. Man kann damit außerordentlich viel erfassen, wenn man gezielt nachfragt und untersucht. Die Sonographie ist fragwürdig, man kann es nicht anders sagen. Es finden sich 3 Publikationen in diesem Konsensuspapier. Empfohlen wird, wenn man es tut, dann bitte mit Beckendiameter, weil man sonst nicht aussagen kann, was dieser Absolutwert aussagt. Und wir haben keine Evidenz darüber, ob es zur Verlaufskontrolle irgendwie geeignet ist. Rektale Manipulationen sollte man vermeiden. Ein Kind, das gerade versucht, den Stuhl zu kontrollieren, dann auch noch mit Zapferleinläufen etc. zu traktieren, ist natürlich kontraproduktiv. Und die konservative Therapie, die uns zur Verfügung stellt, ist tatsächlich in einem großen Teil der Fälle ausreichend. Man sollte Hochdosistherapien vermeiden. Ich glaube nicht, dass es dafür Evidenz gibt. Es ist eine Belastung für das Kind, es ist riskant aufgrund der Elektrolytverschiebungen. Und das Ziel ist nicht der flüssige Stuhl, das Ziel ist der schmerzfreie Stuhl. Und das reicht, wenn der breiig ist. Behandeln wir nicht den Ultraschallbefund. Es ist nicht zielführend, einen 4 cm Rektum im Schall mit einer höheren Dosis zu beantworten, weil wir nicht wissen, was uns diese 4 cm sagen. Diese 4 cm können darauf zurückzuführen sein, dass die große Stuhlmasse seit einer Woche drin steckt und noch nicht rausgekommen ist. Und umgekehrt, das Rektum kann im Ultraschall zart sein, weil gerade entleert wurde und trotzdem sind massive Beschwerden vorhanden. Es ist etwas schwierig, damit umzugehen. Wichtig, die Warnzeichen zu beachten, denken Sie dran. Es gibt andere Krankheiten, die das machen können, Systemerkrankungen. Danach muss man fragen, da muss man untersuchen, dann kriegt man die Hinweise dafür. Verlaufskontrollen sind wichtig, regelmäßig, am besten monatlich, damit man die Eltern einfach nicht verliert. Das ist eine Therapie, die intensiv ist und wo man schauen muss, dass die an Bord bleiben. Und zuletzt und nicht zuletzt, die psychologische Unterstützung ist durchaus hilfreich und sinnvoll in dieser schwierigen Entwicklungsphase, wo die Kinder Probleme haben und wo offenbar eine Irritierung dieser Entwicklung vorliegt. Ja, danke.